ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte.
Anja, bevor wir voll durchstarten, haben wir eine Bitte. Wir haben auch ein Angebot. Wir bekommen ja regelmäßig Mails von euch. Sehr beeindruckende Mails, lange Mails, ausführliche Mails, in die Tiefe gehende Mails, in denen ihr dezidiert eure Gedanken, eure Kritik, eure Anregungen mit uns teilt. Und immer mal wieder zitieren wir dann auch aus diesen Mails.
Ja, und genau deshalb wollen wir es jetzt mal genau andersrum versuchen. Nicht zitieren, nicht weiterreichen. Wir möchten mit euch und ich würde auch sagen mit Ihnen diskutieren. Die Gäste wären und sind dann Sie oder ihr.
Was brennt euch auf den Nägeln? Was sehen wir hier möglicherweise im Podcast falsch aus unserer Berliner, aus unserer Leipziger Blase? Stellt ihr euch, wenn ihr beispielsweise auf dem Land wohnt, ganz andere Fragen, habt ganz andere Erfahrungen beim Bäcker, als wir sie haben und so weiter und so fort? Das soll Anfang Mai Thema sein, genauer gesagt am 2. Mai, Brückentag ist dann. Macht euch bemerkbar, schreibt uns kurz, worum es euch geht an wahlkreis-ost@mdr.de. Könnt ihr euch jetzt auch eine Sprachnachricht dahin schicken, wahlkreis-ost@mdr.de.
Also ich würde mich freuen, wenn es klappt. Wir zeichnen vormittags auf und bekommen, wenn es geht, möglichst viele unterschiedliche Stimmen zu hören. Wir würden uns wirklich sehr freuen.
Schauen wir mal, aber jetzt erstmal zu unserem heutigen Thema, zu unserem heutigen Gast. Wir wollen nämlich nochmal auf den Koalitionsvertrag schauen. Bei der SPD läuft die Mitgliederbefragung. Und bei der CDU, vor allem hier bei uns im Osten, fragen sich ja viele, ob es das tatsächlich sein kann, diese 144 Seiten, die da aufgeschrieben worden sind. Wir können darüber reden mit einem Mann, der nicht nur selbst dabei war im Konrad-Adenauer-Haus, als vor Jahren schon große Koalitionen ausgehandelt wurden, sondern der jetzt ganz hautnah erleben wird und ausbaden muss, ganz wie man will, was Schwarz-Rot sich da zusammengeschrieben hat. Ein Mann, der eben die theoretischen Höhen der Bundespolitik bestens kennt, der aber auch die Ebenen der Kommunalpolitik, in denen dann ganz praktisch gestaltet wird, kennt. Ein herzliches Willkommen geht nach Frankfurt an der Oder an den dortigen Bürgermeister und ersten Beigeordneten, der nicht nur für Ordnung und Sicherheit, sondern auch für Wirtschaftsförderung zuständig ist. Herzlich willkommen im Wahlkreis Ost, Klaus Junghans.
Schönen guten Tag, grüße Sie.
Hallo Herr Junghans, ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo Frau Meyer, hallo Herr Pieper.
Herr Junghans, bevor wir die wichtigsten Punkte genauer unter die Lupe nehmen aus diesem Koalitionsvertrag, mal ganz kurz und kompakt am Anfang die berühmte offene Frage, was ist gut gelaufen und wo haben Sie Bauchschmerzen im Koalitionsvertrag?
Naja, ich kann das schon ganz konkret an unseren Themen festmachen, denn der Koalitionsvertrag spricht viele Punkte, wichtige Punkte aus kommunaler Sicht an. Wenn man da mal die Formulierung sich anschaut, sind da Sachen dabei, da weiß man, okay, das hat jetzt jemand aus der Berliner Politik geschrieben, aber es gibt auch Formulierungen, die haben einen sehr konkreten kommunalen Bezug. Also ich will mal ein Beispiel machen. Es gibt relativ am Anfang den Satz, dass man von einer fairen Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen spricht. Das ist so ein typischer Berlin-Mitte-Satz. Und dann gibt's aber viel weiter hinten den wunderschönen Satz, wer bestellt, bezahlt, bezogen auf Bundes- und Landesgesetze, die kommunal umzusetzen sind. Und da denkt man natürlich als Kommunaler, das hat einer von uns geschrieben. Das passt richtig wie die Faust aufs Auge.
Worauf würde das denn zum Beispiel zutreffen? Also ja, wenn Sie sagen, was, also ich gehe mal von den eher nicht so guten gemachten Erfahrungen aus, also es wird bestellt, aber Sie zahlen?
Ja, das sind zum Beispiel die Themen rund um das Bürgergeld, die dann im Kommunalhaushalt durchschlagen. Das sind aber auch Sachen wie zum Beispiel das Thema Einbürgerung, was bei uns zu einem Mehraufwand führt, den wir personell und finanziell nur schwer abgedeckt bekommen, weil wir schlicht die Leute nicht haben. Also ich mache mal das Beispiel. Einbürgerung, hier hatten wir 2019 in Frankfurt-Oder ca. 50 Einbürgerungsanträge pro Jahr. Jetzt im Jahr 2024 sind es 250 Einbürgerungsanträge pro Jahr. Und die Struktur, die wir dafür haben, die war ausgelegt für 50 Anträge pro Jahr. Das war bei uns eine Mitarbeiterin, die das gemacht hat. Jetzt haben wir zwei und sind gerade dabei, eine dritte Stelle zu schaffen, um diese Einbürgerungsanträge bearbeiten zu können.
Gut, und das ist dann immer noch nicht kongruent sozusagen von 50 zu 250?
Nee, da sind okay, wir noch verstehe. Weit davon entfernt, dass die sechs Monate Bearbeitungszeit, die eigentlich das Ziel sein sollten, dann auch realisiert werden.
Und um diese Kosten geht es dann, also Personalkosten, Personalkosten in der Verwaltung?
Genau, solche Geschichten.
Ich würde gerne mal auf die Migration kommen. Wenn ich zuletzt Frankfurt-Oder in den Medien gesehen habe, dann habe ich über Bilder von der A12 gesehen, von der Autobahn, seit wir kontrollieren an den Ostgrenzen, also jetzt seit anderthalb Jahren, gibt es auf polnischer Seite immer gerne lange und deutliche Staus. Da stehen dann dicht durch die Handwerker auch die LKWs und warten, bis sie nach Deutschland weiterfahren dürfen. Also exakt das Gegenteil von dem, wie Schengen mal gedacht worden war. Jetzt kommt Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz und sagt, obendrauf wollen wir noch zu den Grenzkontrollen auch noch an den Grenzen zurückweisen. Das heißt, es dürfte alles noch komplizierter werden, es dürfte alles noch verstauter werden. Das heißt, Sie dürften sich vermutlich von Ihren Unternehmen noch mehr anhören dürfen, dass der Austausch mit Polen nicht mehr funktioniert. Wie viele Herzen schlagen denn da in Ihrer Brust?
Ja, das ist genauso kompliziert, wie Sie es jetzt schon dargestellt haben. Weil zum einen haben wir natürlich das Thema Migration, was auch hier bei uns in Frankfurt-Oder viele Menschen bewegt. Und da braucht es auch hier klare Regelungen und klare Ansagen, die dann auch klar umgesetzt werden. Also die Kontrollen hier bei uns an der Stadtbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Spubice, die merken wir. Die merken wir seit dem ersten Tag. Weil die nämlich etwas, was für mich nach dem Schengen-Beitritt ganz selbstverständlich war und für meine Kinder selbstverständlich ist, heute nicht mehr so offen und selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite gibt es eben den Migrationsdruck der vergangenen Jahre und auch die vielen Probleme, die damit einhergehen. Und deshalb haben wir auch bei uns in der Stadtgesellschaft die Diskussion darüber, ob es diese Grenzkontrollen braucht oder nicht braucht. Und in meiner Wahrnehmung auch einen großen Teil der Stadtbevölkerung, die sagt, ja, das ist für unser alltägliches Zusammenleben jetzt nicht schön und auch hinderlich, aber es ist in der aktuellen Lage notwendig. Und die Frage ist, wie gestaltet man es aus? Und da ist tatsächlich noch einiges an Luft nach oben, also auch mit der Art und Weise, wie die Kontrollen zum Beispiel auf der polnischen A2, das ist ja dann sozusagen die Anschlussautobahn an unsere A12, logistisch organisiert werden, also bremst man die ganze Autobahn auf eine Spur runter und guckt dann auf dieser einen Spur in jedes Fahrzeug oder zieht man die Kontrolltätigkeit auf eine Nebenspur und auf den zwei anderen Spuren kann der Verkehr fließen. Da ist schon noch ein bisschen logistische und organisatorische Luft nach oben, damit der Verkehr hier nicht allzu sehr stockt.
Da wollte ich noch was nachfragen. Ich habe gerade, hat ja Friedrich Merz, der Kanzler in Spe, seine quasi Agenda für die allererste Zeit nach seiner Wahl zum Kanzler aufgestellt. Und er hat unter anderem ging es um Zurückweisungen an den Grenzen. Also das betrifft ja auch Sie. Sie sagen jetzt gerade klare Ansagen und da braucht es aber auch klare Strukturen. Wenn der jetzt am 6. Mai gewählt wird, und am 7. Mai sagt, so, und es geht los, das hatte er ja eigentlich auch versprochen oder, naja, egal wie ich das finde, aber er hat gesagt, das wird passieren. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich meine, so lange ist das ja nicht mehr.
Naja, da haben wir als Kommune relativ wenig mit zu tun. Das sind ja Bundesbehörden, die das hier durchsetzen. Das ist die Bundespolizei, die steht, Bundespolizei, Bundesgrenzschutz haben wir seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber es ist die Bundespolizei, die da steht und die Strukturen, die die Kollegen hier aufgebaut haben in den letzten Jahren, die sind quasi auch schon für das ausgerichtet. Also das muss man so deutlich sagen. Also wir haben hier sehr viele Bundespolizistinnen und Bundespolizisten aus allen Teilen der Republik regelmäßig bei uns, die sich hier an diesen Kontrollposten quasi in einem Schichtsystem durchtauschen. Organisatorisch ist das alles meines Erachtens machbar.
Aber ganz praktisch wird es doch dann so laufen, wenn wir uns das wirklich mal zu Ende denken, wir weisen oder die Bundespolizei weist zurück, dann wird doch in relativ kurzer Zeit vermutlich Ihr Amtskollege aus Subice anrufen und sagen, ich habe jetzt hier 25 Leute stehen, habt ihr eigentlich einen an der Macke?
Na, der Austausch findet ja regelmäßig statt. Also das ist, da merken wir die Unterschiede zwischen der polnischen Struktur und der deutschen Struktur. Wir sind ja sehr föderal organisiert. Das heißt, wir können auch hier kommunal einiges klären und besprechen. In Polen ist das deutlich anders. Es gibt ja auch jetzt schon ein Stück weit Zurückweisungen, dass Leute auch zurückgewiesen werden, wenn sie eben nicht den Anspruch auf Asyl anmelden. Dann gibt es auch jetzt schon die Situation, dass sie nicht zurückkommen.
Aber dann frage ich doch mal ganz kurz, Herr Jungert, lassen Sie mich dann anders fragen. Jarosław Kaczynski war ja auch schon in Subice, um deutlich zu machen, dass die Deutschen seinen Lieblingsgegner wieder etwas machen, was er für überhaupt falsch hält. Und die nationalkonservative PiS, die er ja nun mal vertritt, trägt es auch in den polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Also wie wirkt sich das auf das Verhältnis der beiden früheren Stadtteile von Frankfurt Oder aus? Also kriegen Sie von der polnischen Seite zurückgespielt, dass man immer weniger amused ist mit dem, was wir da machen? Oder hat man sich schon damit abgefunden?
Na, die Kollegen in Słubice sind da sehr konsequent in ihrer Analyse und trennen da auch zwischen dem, was sozusagen auf den Bundesebenen stattfindet und dem, was hier kommunal stattfindet. Wir treffen uns mit unseren polnischen Kollegen in der Stadtverwaltung in Słubice einmal im Monat, um über die Themen zu sprechen, die uns hier ganz alltäglich beschäftigen. Das war zum Beispiel in der Corona-Pandemie enorm wichtig. Das war für mich einer der schlimmsten Einschnitte in meinem beruflichen Leben hier, wo nach dem 13. März 2020 von einem Tag auf den anderen die Grenze zugemacht wurde und wo dann gar kein Austausch mehr stattgefunden hat. Und über das, was uns hier in der Doppelstadt, wir nennen uns ja auch ganz selbstbewusst europäische Doppelstadt, angeht, da tauschen wir uns sehr intensiv miteinander aus und gucken eben, wie wir dann jeweils in unsere Bundesebenen hinein auch wirken können, um es hier für uns vor Ort so konfliktarm wie möglich zu machen. Dass wir hier die Probleme, die auf Bundesebene diskutiert werden, nicht lösen können, das ist uns klar.
Da habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wenn da so Stau ist an der Stadtbrücke, radeln Sie dann darüber zu diesen Treffen und sprechen Sie eigentlich Polnisch?
Leider nicht. Polnisch ist sozusagen meine große Problemstelle. Das habe ich noch nicht geschafft. Meine Kinder lernen es zum Teil in der Schule und im Kindergarten, ist aber auch da eine deutlich schwerere Sprache als Englisch oder Französisch. Für die Alltagswege ist es so, die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei kontrollieren ja buchstäblich nicht jedes Auto und jeden Menschen. Die haben da schon einen sehr guten Blick dafür, wer kommt hier dreimal am Tag von links nach rechts, von Frankfurt nach Słubice, ist auf dem Arbeitsweg. Das ist in der Regel problemlos. Wo es schwierig wird, ist an den Wochenenden und vor Feiertagen, wenn nämlich die Menschen, die in den Urlaub fahren, die die Familie besuchen wollen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, sowieso noch mit dazukommen. Und dann hatten wir auch vor den Grenzkontrollen hier schon ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Region rund um die Grenzübergangspunkte. Das ist jetzt durch die Grenzkontrollen nochmal deutlich schwieriger. Also am Wochenende nach Polen fahren, um nur mal schnell zu tanken oder die traditionellen Zigaretten zu holen, das weiß ich nicht, ob das noch so eine sinnvolle Idee ist, das
mit dem Auto. Also sollte man nicht in der europäischen Doppelstadt machen. Lieber an einem kleinen Grenzübergang.
Ich sag jetzt mal auch ökologisch und mobilitätskonzentriert, man kann das Auto auch auf der einen Seite stehen lassen und rüberlaufen. Soweit ist es.
Soweit kommt es noch, Herr Jungers. Wir Brandenburger fahren.
Ja, nein, aber Sie wissen ja auch, Frau Meier, wenn der Brandenburger 5 Minuten steht, ist das für ihn schon Stau. Und genau. Da sagt der Berliner, wie, das ist doch eine Ampelphase. Und wenn man dann jetzt hier 20 Minuten oder auch mal eine Stunde im Stau steht, dann ist das schon herausfordernd.
Ja, das stimmt. Und ein Wochenende kann auch schöner sein, das stimmt, ja.
Ja. Aber ich merke schon, immerhin können wir uns auf Niestety nie mówię po polsku verständigen. Ich spreche kein Polnisch. Ich habe es auch mal versucht und bin weg. Das war die erste Sprache, an der ich tatsächlich gescheitert bin. Komplett.
Das sagen uns auch unsere Kollegen. Also wir haben ja auch viele Kollegen, die aus Polen kommen. Und wenn es dann einer versucht, dann sind die da wirklich echt dankbar, weil sie auch merken, also auch wissen, wie schwierig das ist. Ich bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass wir eben viele Kolleginnen und Kollegen haben, die aus Polen kommen, die teilweise auch noch in Polen leben und die uns da im Alltag sehr, sehr unterstützen.
Aber worauf ich eben hinaus wollte, war Folgendes. Haben Sie den Eindruck, wenn auf Bundesebene etwas sich überlegt wird, in dem Fall Friedrich Merz und ab der ersten Stunde greift er durch, dass das ausreichend kommuniziert wird mit unseren polnischen Nachbarn? Oder ist es immer noch so, dass Berlin entscheidet und Polen es wissen lässt, was wir mit Frankreich niemals tun würden?
Das ist wirklich die spannende Frage. Ich kann das momentan noch nicht einschätzen und abschätzen. Es wird am Ende im praktischen Doing sichtbar werden, ob hier möglichst effizient und effektiv diese Maßnahmen dann umgesetzt werden oder ob man das jetzt entscheidet und dann guckt, wie wie es läuft und was passiert. Da habe ich jetzt tatsächlich noch keinen großen Einblick. Ich weiß aber, dass die Erfahrungen der letzten Monate, wo wir ja hier diese Grenzkontrollen auch schon haben, sich schon dahingehend entwickelt haben, dass über organisatorische Veränderungen auch vor der Bundestagswahl schon sehr intensiv diskutiert und geplant wurde.
Da waren jetzt viele Substantivierungen mit dabei. Also haben wir noch Luft nach oben, mit den Polen zu sprechen oder nicht? Oder läuft schon alles tutti?
Walter!
Ich drehe jetzt mal das ganz große Europäische Rad und sage, in Europa kann man nie genug miteinander reden. Und gerade die letzten Jahre und Jahrzehnte haben uns gezeigt, dass es häufig so ist, dass einmal mehr das Telefon in die Hand nehmen als weniger eine gute Entscheidung ist.
Sehr diplomatisch.
Super, oder?
Perfekt. Lassen Sie uns deshalb den zweiten Hut aufsetzen, den des Wirtschaftsförderungsdezernenten. Ja. Die Pläne von Schwarz-Rot auf die Wirtschaft bezogen. Wir sind in der Rezession. Es läuft alles hinten und vorne nicht, das schon seit mehreren Jahren. Wenn Sie auf den Koalitionsvertrag schauen, wenn Sie mit Ihren Unternehmen vor Ort reden, ist es jetzt die Initialzündung, dass wir blühenden Landschaften entgegensehen?
Das ist jetzt natürlich eine schöne Reminiszenz an lange zurückliegende Zeiten. Ich kann jetzt wieder als guter Optimist sagen, hier blüht gerade sehr viel. Das liegt auch am Frühling. Es ist so, dass im Koalitionsvertrag viel drinsteht, was die Unternehmerinnen und Unternehmer auch wollen, nämlich Entlastung bei bürokratischen Hürden, strukturelle Kritik an vielen Abläufen, die es gibt. Dokumentationspflichten sollen reduziert werden. Das sind Sachen, die mich hier auch jeden Tag in den Unternehmergesprächen immer wieder beschäftigen, weil die Leute sagen, ich kann es dir nicht vorstellen, was ich hier alles machen muss, nur um diese eine Leistung darzubringen, die du dann vorne am Tresen erlebst. Also mal ein klassisches Beispiel. Ich war letztens bei einer Apothekerin, 25 Jahre Standort, hier am Standort dieses Unternehmen, diese Apotheke, die machen dort die Cremes für Hautkrankheiten etc. pp. Die bekommen die Ware geliefert, da steht drauf, was da drin ist. Dann müssen die nochmal testen, ob das, was da drauf steht, was da drin ist, auch wirklich drin ist. Das müssen sie dokumentieren, das müssen sie ablegen, das müssen sie 10 Jahre aufheben. Für jede Salbe, für jede Creme.
Genauso für jede bei Windelcreme, da geht das Kind schon quasi, startet schon ins Gymnasium, da ist immer noch
ein Rezept da. Ich kann jetzt in diese Apotheke gehen und kann dort danach fragen, ob ich nochmal den Zettel gezeigt bekomme, wie ich mir vor 5 Jahren dort eine Grippeschutzimpfung habe geben lassen. Da habe ich nämlich handschriftlich auf 3 Seiten ausgefüllt, auf was ich mich alles einstellen muss. Das muss 10 Jahre aufgehoben werden.
Und die Betonung liegt auf Zettel vermutlich, ja? Also das.
Ja. Genau.
Okay. Kann Geld das lösen? Kann ein Koalitionsvertrag das lösen?
Nee, das brauchen ein Stück weit eine Veränderung im Herangehen. Denn wir haben in Deutschland es uns angewöhnt, und da sind wir auch nicht die Einzigen, dass wir durch einzelne Probleme, die aufgetreten sind, Regelungen geschaffen haben, die dann für alle gelten. Und es ist irgendwo ein Problem gewesen und irgendwo, ich bleibe mal jetzt bei dem praktischen Beispiel, in irgendeiner dieser Materialpackung war mal nicht der Wirkstoff drin, wie er eigentlich drauf sein sollte. Und das hat dann dazu geführt, dass bei jemandem, der das dann auf seine Haut aufgetragen hat, eine Nebenwirkung entstanden ist, die man hätte verhindern können, wenn man genau gewusst hätte, was da drin ist. Aus solchen einzelnen Erfahrungen, aus solchen einzelnen Fehlverhalten wurden in den letzten Jahren regelmäßig Regelungen gemacht, die für alle gelten, die jeden Tag von allen durchexerziert werden müssen, obwohl die sich sagen, ich habe doch den Fehler gar nicht gemacht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, so einen Fehler zu machen, aber ich muss es trotzdem mit ausbaden. Und das macht viele irre. Das muss man so ganz deutlich sagen.
Aber dann lassen Sie mich das doch um die Sozialgesetzgebung noch erweitern, wo man ja auch ununterbrochen irgendetwas belegen, nachweisen muss, in Papierform Zettel durch die Gegend schlört. Da ist ja immer der Hintergedanke, wir ertragen es nicht, wenn einer von 83.472 eine Lücke findet, um sich also besser abschneidet als wir alle, weil er ein Zehner mehr irgendwo rausziehen kann. Deshalb werden alle dazu angehalten, möglichst viel nachzuweisen. Das gleiche Prinzip, was Sie eben bei den Salben auch beschrieben haben. Das ist aber für meine Begriffe ja eine Macke der deutschen Mentalität, dass wir mit einem gewissen Neid es nicht ertragen, wenn jemand klüger war als wir. Was macht Sie optimistisch, dass wir sowohl bei den Salben als auch bei der Denke an Sozialgesetzgebung da jetzt weiterkommen?
Ja, ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wir haben, das ist auch wieder so eine typische Politikerfloskel, ich entschuldige mich.
Die ist aber okay, finde ich. Ich finde die immer ganz gut. Wir haben verstanden, genau.
Genau, der Punkt ist der Schmerz schon groß genug, dass wir es jetzt endlich anpassen und anpacken und uns dann auch mal leisten, ein halbes Jahr die Kritik zu ertragen, die dann Interessengruppen auch formulieren. Also gerade was sowohl den Sozialbereich angeht, als auch was bei mir im Dezernat ist, das ganze Thema Bürgerservice. Im Koalitionsvertrag steht drin erneut, dass das Once-Only-Prinzip eingeführt werden soll. Also der Bürger gibt einmal seine Daten ab und dann können alle Strukturen, alle Ebenen der Verwaltung darauf zugreifen. Das wäre tatsächlich ein riesiger Sprung nach vorn. Wir haben aber auch in unseren Strukturen über Jahre etabliert, dass man nicht will, dass wenn jemand seinen Reisepass beantragt, man theoretisch auch nachvollziehen könnte, wo dieser Mensch im Sozialbereich vielleicht gelistet ist, wo der mal einen Antrag gestellt hat. Das kann man aber meines Erachtens alles mit Zugriffsrechten regeln. Wichtig ist, dass der Bürger eben nicht, und so mache ich es ja auch, wenn ich was neu beantrage, immer wieder seine Daten immer wieder neu angeben muss und sich dann fragt, das haben die doch alles schon dreimal. Warum denn nur nochmal?
Die Geburtsurkunde nochmal mitbringt. Ganz beliebt.
Die Geburtsurkunde nochmal mitbringt. Da sind wir aber auch, muss man auch sagen,
wir sind die dreiseitige Datenverarbeitungserklärung bei meinem Hausarzt. Ausgedruckt.
Genau. Die Geburtsurkunde ist aber nochmal ein schönes Beispiel, weil da sind wir gerade dabei, die ganzen Geburtenregister zu digitalisieren. Das ist aber ein enormer Aufwand, denn diese Digitalisierung erfolgt, wenn Bürger Klaus Junghans zum Standesamt kommt und einen Auszug aus dem Geburtenregister haben will. Dann muss der Kollege oder die Kollegin im Standesamt jetzt den gesamten Vorgang Klaus Junghans digitalisieren. Das heißt, das dauert nicht mehr 5 Minuten, sondern das dauert dann also für den Bürger dauert es immer noch 5 Minuten, aber in der Sachbearbeitung für die Kollegin oder den Kollegen, die das macht, dauert dann dieser Vorgang mal locker das Fünffache, das Sechsfache, manchmal das Zehnfache, je nachdem, wie umfangreich meine Unterlagen sind. Und das macht dann in der Nutzererfahrung für viele andere Bürgerinnen und Bürger, stellt das wieder die Frage, warum kriege ich denn keinen Termin mehr beim Standesamt? Ja. Weil eben momentan durch die Nachdigitalisierung alle Vorgänge deutlich länger dauern, als es noch vor 10 Jahren war, oder etwas mehr als 10 Jahren, als ich meine Frau geheiratet habe.
Da muss man sich fragen, was ist wichtiger? Der Auszug aus dem Geburtsregister oder schön heiraten? Nein, ich finde das immer ganz traurig, wenn Leute sagen, sie finden keinen Termin, um zu heiraten. Das finde ich immer wirklich frustrierend. Also es gibt ja wenig Schöneres, was eine deutsche Verwaltung irgendwie ausrichten kann, ja.
Na, wir können auch ganz viele andere tolle Sachen machen. Einbürgerungsveranstaltungen zum Beispiel sind auch schöne Sachen.
Ja, stimmt.
Aber da hatten wir ja gerade schon, wie lange es dauert, um die Einbürgerung zu bekommen. Ja. Ich weiß es hier für meine Heimatstadt Leipzig. Da dauert es fast 2 Jahre, bis da eine Einbürgerung stattfinden kann. Und von daher war es auch fast sinnvoll, dass die Große Koalition jetzt diese 3-Jahres-Turbo-Turbo-Einbürgerung wieder abschafft, weil es sowieso nicht funktioniert hat.
Ja, aber auch der Zwischenschritt mit nur einem Turbo ist auch schon eine Mehrbelastung, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich freue mich über jeden, der den Einbürgerungsantrag stellt und hier deutscher Staatsbürger sein möchte, weil das sind tolle Menschen. Das ist ja auch wieder, wo Politik auf Wirklichkeit trifft. Ich kann mir ja manchmal keinen Döner mehr kaufen, ohne mir eine halbe Stunde sagen zu lassen, wie schlimm es ist, dass der eigene Einbürgerungsantrag noch nicht durch ist. Und wir wollen ja, dass die Leute unsere Staatsbürger werden und sich zu uns bekennen. Und deshalb ist das an der Stelle auch manchmal, frustrierend.
Aber jetzt mal eine Frage an den Schwarzen, Hand aufs Herz. Ihr habt uns jahrelang, jahrzehntelang immer einen von der schwarzen Null erzählt. Und man muss sparen und die Leute rauswerfen. Und Herr Sarrazin hat das ja, der kein Schwarzer, ein ehemals Roter, hat das ja in Berlin vorexerziert mit dem Ergebnis, dass überhaupt hinten und vorne gar nichts mehr ging in der Verwaltung, weil da kaum noch Leute waren oder an den falschen Stellen. Haben wir uns in den letzten Jahren möglicherweise auch einfach in der öffentlichen Verwaltung kaputt gespart?
Nee, ich glaube, kaputt gespart haben wir nicht. Wir haben uns viele Themen auf den Tisch gezogen, die wir uns leisten konnten und die es auch gut waren, mal anzupacken in Zeiten, wo man das finanziell handeln konnte. Und was wir aber nicht gemacht haben, ist etwas, was wir hier bei jeder Stellenneubesetzung machen müssen, nämlich eine Aufgabenkritik. Ist diese Aufgabe in der Form, wie wir sie seit x Jahren machen, so noch richtig und angemessen? Und wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, dann ist der, also der ist ja wahnsinnig umfangreich. Und da sind auch viele, viele Themen drin, wo ich sage, ja, die sind gesellschaftlich auch nach wie vor wichtig. Die Frage ist, machen wir die noch, können wir uns die noch in diesem Umfang leisten? Also wenn es mal irgendwelche Projekte gab, die vor ein paar Jahren mal mit 2, 3 Leuten in irgendeinem Ministerium gestartet wurden, um ein aktuelles Thema aufzugreifen, hat dieses Referat jetzt vielleicht 10, 12 Leute und schreibt einmal in 3 Jahren ein Gesetz und macht ein Projekt. Ist das noch die richtige Priorisierung? Und ich glaube, da ist tatsächlich viel Potenzial drin, mit den Kolleginnen und Kollegen in den Landes- und Bundesbehörden bei einer Aufgabenkritik und Neupriorisierung die Herausforderungen anzugehen, die jetzt vor uns liegen.
Das heißt, Sie sagen, das Problem ist eigentlich gar nicht die Anzahl der Leute, sie sitzen nur an den falschen Stellen?
Genau, also das erleben wir ja hier. Ich komme nochmal auf das Thema Einbürgerung zurück. Wir hatten eine Stelle, die Einbürgerung hier bei uns in Frankfurt-Oder in den letzten Jahren gemacht hat. Vor 2 Jahren haben uns dann die Stadtverordneten eine weitere Stelle genehmigt. Die Kollegin ist jetzt auch eingestellt. Eine weitere Stelle haben wir jetzt derzeit noch nicht genehmigt bekommen, weil auch die Diskussion bei uns so ist, dass wir jetzt haushalterisch in einer sehr schwierigen Situation sind. Wir fangen jetzt an, Stellen zu wandeln. Das heißt, wir entpriorisieren andere Aufgaben und setzen dann die Stelle für das Thema Staatsangehörigkeitseinbürgerung ein. Und ich glaube, das, was viele, was glaube ich fast alle Kommunen oder müssten alle Kommunen auch so machen, vor Ort machen, auch das kann man noch viel stärker in Landes- und Bundesministerien machen.
Das hoffen wir mal, dass das erhört wird. Gerade geht ja diese Wahlperiode zu Ende und jetzt haben ja auch viele mitgebrachte Leute sozusagen feste Verträge bekommen und naja, es wird ein großes Stühlerücken geben, glaube ich, jetzt in Berlin. Ich habe noch eine Frage zum Sondervermögen. Und zwar, Sie können sich es wahrscheinlich denken, also 100 Milliarden davon gehen ja an die Länder und damit dann auch an die Kommunen. Mich würde interessieren, was heißt das konkret für Sie? Also was erwarten Sie sich für Ihre Stadt? Wie schnell soll das gehen? Welche Voraussetzungen hat das? Also ich habe vor unserem Gespräch versucht, mich ein bisschen schlau zu machen und habe nichts Richtiges gefunden. Da dachte ich, ich treffe ja sozusagen den Praktiker, frage ich den das.
Ja, wir haben denselben Informationsstand. Ich kenne auch die Zahl. Ja. Ich weiß, dass es dazu ein Durchführungsgesetz geben wird. Dadurch, dass wir aber die Hierarchierung von Bund, Land, Kommune in Deutschland haben, wird das dann über die Länder ausgespielt werden. Und für uns ist natürlich wichtig, dass von diesen 100 Milliarden möglichst viel hier auch in den Kommunen ankommt für Infrastrukturmaßnahmen, die dann auch hier realisiert werden können, Schulbauten etc. Das Wichtige ist, das muss man auch nochmal deutlich machen, 100 Milliarden für alle Kommunen in Deutschland, das ist, wenn man es mal aufteilt, dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich bin da wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, also ein Schritt in die richtige Richtung. Auf die Durchführung sind wir tatsächlich auch alle sehr gespannt.
Ja, also ich zitiere mal Friedrich Merz aus dem Wahlkampf. Wir müssen lernen, mit dem Geld, das wir haben, auszukommen. Und jetzt sehen wir, dass wir hier über diesen über das Sondervermögen sprechen. Und das, also ich sehe das so wie Sie, ja. Also wenn man es sozusagen runterrechnet und dann noch, ich glaube, auf 12 Jahre, glaube ich, ne, 10 oder 12 Jahre gerechnet. Genau. Dann wird das natürlich, dann rechnet sich das ganz schön runter. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, wie Angela Merkel mal, das ist locker 10 Jahre her, 5 Milliarden für Bildung, also an die Länder locker gemacht hat, 5 Milliarden. Und ich weiß noch, da gab es so Schlagzeilen, das ist historisch, 5 Milliarden, unglaublich, was wir damit alles tun werden. Ich habe nie wieder was gehört von den 5 Milliarden, aber neigen wir dazu in Deutschland, also wir haben jetzt nicht so unbedingt ein Korruptionsproblem, das glaube ich nicht, aber dass das irgendwie so, dass die Bürgerinnen und Bürger wenig davon merken, Also das ist so irgendwie versickert oder dass jetzt die Bahn plötzlich sagt beim KTF, beim Klimatransformationsfonds, wir nehmen alles oder so. Also dass Leute schneller zugreifen und weg ist die Kohle oder wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr?
Nee, das nehme ich tatsächlich anders wahr, weil bei den Unterstützungen für den Bildungsbereich haben wir und merken wir hier wirklich deutliche Unterschiede. Also da hat sich in den letzten Jahren vieles entwickelt. Es gibt hier den Digitalpakt Schule zum Beispiel, der hat dafür gesorgt, dass in nahezu allen Schulen die Kreidezeit beendet wurde. Also es gibt die Smartboards, es gibt Tablets, es gibt Laptops. Das ist alles noch nicht so, wie man es in einer idealen Welt haben könnte, aber das ist schon ein großer Sprung gewesen und das macht auch das Bildungswesen, okay, das Bildungserlebnis für die Kinder und Jugendlichen deutlich einfacher. Also wenn wir meine Kinder jetzt erzählen, was sie in der Schule gemacht haben, dann sind die Anwendungen und die Lerninhalte da deutlich digitaler, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und da ist schon wirklich auch viel angekommen und da wird auch Tolles geleistet. Das kann man eben so pauschal nicht sagen. Es ist nur halt so, wir sind ein großes Land. Also wir sind ein wirklich großes und ein starkes Land mit vielen Menschen und auch mit vielen verschiedenen Aufgaben. Und dann ist dieses Zahlenwerfen manchmal etwas verwirrend, weil natürlich sind 5 Milliarden und 500 Milliarden sind das riesengroße Summen und riesengroße Zahlen. Aber wenn Sie sich die Haushalte des Bundes, der Länder und der Kommunen anschauen, dann sind das noch größere Zahlen, um es mal so deutlich auszusprechen. Und da komme ich nochmal zu dem Anfang unseres Gesprächs zurück. Wenn dann am Ende mal wirklich konsequent gilt, wer bestellt, bezahlt, dann ist den Kommunen schon deutlich geholfen. Denn momentan ist es so, dass wir zum Beispiel, ich komme wieder zum Thema Einbürgerung, da eine Pauschale erstattet bekommen. Diese Pauschale geht davon aus, wie in einer idealtypischen Welt ein solcher Antrag zu bearbeiten ist. Dass ein solcher Antrag aber mit vielen Nachfragen der Antragstellenden bearbeitet werden muss, dass da Abfragen gemacht werden müssen bei unterschiedlichen Behörden, dass da auch mal eine Nachfrage gestellt wird, das lässt sich in dieser Pauschale nicht wirklich darstellen. Und es wird einfach nicht dargestellt. Und so bleiben wir als Kommune auf diesen Personalkosten dann am Ende sitzen und müssen die selber tragen. Und das macht uns das Leben schwer. Also die Haushaltssituation in den Kommunen, gerade in den letzten Monaten und Jahren, hat sich im Wesentlichen durch Entscheidungen auf Bundesebene extrem verschlechtert. Die Kostenexplosion, die Haushaltsaufwüchse, die wir in der Kommune haben, die haben wir nicht selbst verantwortet. Wir haben uns hier keine goldenen Wasserhähne irgendwo hingebaut. Wir haben keine Zusatzprogramme irgendwie gemacht, freies Schulessen für alle oder sowas. Das haben wir alles nicht gemacht und trotzdem haben wir einen Haushalt mit einer Lücke von 10 Millionen Euro in diesem Jahr.
Und das war genau meine Frage am Anfang. Wie kann sowas passieren? Wir haben Abgeordnete, die in Wahlkreisen gewählt werden. Wir haben Abgeordnete, die nicht nur in der Partei, in Ortsvereinen arbeiten, sondern die häufig ja auch noch Stadtrat oder Kreistagsmitglieder sind. Wie kann es sein, dass die dann auf Bundesebene Sachen beschließen, die ihnen dann in der Kommune wieder auf die Füße fallen? Denken die da nicht mit? Sie gehen die davon aus, Obersticht unter und dann schauen wir mal bei der ganzen Angelegenheit. Also ich frage mich, wie man überhaupt in so eine Situation reinkommen kann.
Naja, das kann ich Ihnen am Ende bis zum Schluss auch nicht erklären, weil wir hier in Frankfurt-Oder jetzt seit einigen Jahren leider keinen direkt gewählten CDU-Abgeordneten mehr im Wahlkreis für den Deutschen Bundestag haben. Deshalb kann ich das aus der eigenen parteipolitischen Erfahrung jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Naja, aber es ist ja eine Sache, die sich über Jahre aufgebaut hat, also auch schon vor einer Partei, die bei Ihnen jetzt auch das Direktmandat hat, wie überall im Osten so erfolgreich war.
Ja, ich glaube, dass das Problem ist tatsächlich, dass die Menschen, wenn sie dann im Deutschen Bundestag sind und dort unterwegs sind, dass es dann schon schwer ist, den Alltag in der Kommune eins zu eins mit zu transferieren. Und es ist tatsächlich so, wir haben hier mit dem Bundestagsabgeordneten, also mit dem vorherigen, der war von den Sozialdemokraten, einen sehr, sehr regen und intensiven Austausch gehabt. Also der wusste von mir zum Beispiel sehr genau, wie es um das Thema Einbürgerung bestellt ist, weil natürlich die Menschen, die einen Einbürgerungsantrag bei uns gestellt haben und lange warten mussten, auch alle zum Bundestagsabgeordneten gelaufen sind. Ich habe ihm dann auch jedes Mal gesagt, was die Auswirkungen der Bundesgesetzgebung hier sind. Er hat das mitgenommen. Warum das dann anders in Gesetzgebung eingeflossen ist, das kann ich jetzt abschließend nicht bewerten. Aber es ist schon, der Austausch findet definitiv statt. Warum dann Bundestagsabgeordnete anders entscheiden, müssen Sie die Abgeordneten fragen.
Dann frage ich jetzt den Strategen in Ihnen. Die SPD bekommt 7 Ministerien in diesem Koalitionsvertrag, genauso viele wie die CDU. Die 6% starke CSU bekommt 3 Ministerien. Der Text selbst liest sich stellenweise schon sehr sozialdemokratisch. Und Anja Meyer hat letzte Woche hier im Podcast analysiert, ich zitiere mal, frei übersetzt, selbst schuld, wenn sich Friedrich Merz in diese Lage reinbuxiert hat durch seine taktischen Fehler. Wenn man nur noch einen potenziellen Koalitionspartner hat, dann kann man eben auch recht schnell nackig ausgezogen werden.
Das habe ich gesagt?
Oh, nee, gut. Das ja, war okay. Das Freie mit dem nackig.
Sinngemäß, sehr sinngemäß.
Hat sie recht? Also hat Friedrich Merz die CDU durch seine taktischen Fehler dahin geschoben, wo er sie jetzt hat?
Na, ich glaube, es hätte in den letzten Monaten kommunikativ einiges bisschen besser laufen können. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Wir tun uns, glaube ich, als CDU immer ein bisschen schwer, an der richtigen Stelle auch mal mit einer Emotion zu arbeiten, um die eigenen Leute mitzunehmen und das Bauchgefühl zu erreichen.
Das ist aber jetzt sehr brandenburgisch formuliert.
Ja. Sorry, so sind wir. Der
Brandenburger, beim Brandenburger gilt, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja, und das muss man dann auch mal so durchziehen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also es geht tatsächlich darum, dass man die Punkte, die im Koalitionsvertrag auch drinstehen, die auch CDU-Kernanliegen sind, Entbürokratisierung und ähnliche Sachen haben wir ja angesprochen, dass man die auch mal mit Werf vorträgt. Und jetzt, während ich es sage, merke ich den Knoten im Kopf schon selber. Entbürokratisierung mit Werf vortragen ist natürlich eine rhetorisch herausfordernde Aufgabe. Aber wir hatten ja vorhin das Beispiel mit der Apothekerin. Da kann sich jeder was vorstellen. Und das ist für jeden nachvollziehbar. Und an der Stelle können wir echt viel schaffen, um unser Land in 4 Jahren zu einem besseren Land zu machen.
Aber Herr Jungens, da muss ich jetzt dazwischen grätschen, weil ich mache diesen Job jetzt ungefähr 25 Jahre und seit 25 Jahren kann ich mir insbesondere von den Sozialdemokraten anhören, die ja seitdem quasi kontinuierlich im Abwärtsflug sind. Wir müssen unsere Politik besser erklären. Wir müssen uns kommunikativ besser aufstellen. Aus diesem kommunikativ besser aufstellen sind jetzt 16,4% auf Bundesebene geworden. In manchen Landtagen einstellig. Bei Ihnen jetzt in Brandenburg nicht, aber wenn ich hier in die Region gucke, ich glaube Sachsen-Anhalt sind es noch 6, irgendwas Prozent oder Thüringen. Es ist doch nicht nur eine Frage des Kommunikativaufstellens, oder?
Naja, aber unterm Strich ist die Aufgabe nicht erfüllt. Also wenn der Mensch auf der Straße nicht weiß, wofür die Parteien stehen oder das Gefühl hat, dass sie seine Position, seine Punkte nicht aufgreifen und in konkrete Politik umsetzen, dann haben wir offensichtlich ein kommunikatives Problem. Ich mache es mal an einem Beispiel. Also wir hatten ja im letzten Jahr auch verschiedene Wahlen, hier aber auch bei uns in Brandenburg. Neben der Bundestagswahl in diesem Jahr hatten wir noch Europawahl, Kommunalwahl und Landtagswahl. Und da trifft man im Sportverein in der Nachbarschaft, rede ich natürlich auch mit den Leuten, mit meinen Freunden, und frag die dann, naja, was sind denn die Punkte, die dir wichtig sind? Und dann kommen Migration, dann kommen Entbürokratisierung, dann kommt ein funktionierender Staat. Und dann sage ich, ja, das sind unsere Ziele als CDU. Wählst du uns? Nö, euch wähle ich nicht, euch vertraue ich nicht, euch glaube ich nicht. Das ist der Punkt. Und da müssen wir durch Handeln Vertrauen aufbauen und durch Kommunikation klar machen, wofür wir stehen. Und das klingt total banal und ist eine totale Floskel. Aber solange sich die politischen Mehrheiten nicht verändern, ist die Aufgabe nicht erfüllt.
Anja, darf ich noch einmal ganz kurz? Mhm. Da haben Sie doch für meine Begriffe genau das richtige Wort zitiert. Vertrauen. Wir haben das Vertrauen nicht mehr in euch. Das ist ja für mich einer mit der wichtigsten Gründe für den Erfolg der AfD. Tino Chrupalla in seinem Wahlkreis 49%. Das war mit das beste Ergebnis der AfD in Ostsachsen. Wie konnte es passieren aus Ihrer Sicht, und Sie sind ja lange genug dabei, dass dieses Vertrauen nicht nur in die CDU, auch in die SPD, in die, wie es die AfD immer sagt, Altparteien, wie konnte das Vertrauen so erodieren, dass es bei wichtigen Teilen der Gesellschaft im Osten nicht mehr da ist?
habe ein Stück weit eine Gegenthese. Ich habe den Eindruck, und der beschäftigt mich sehr, das Vertrauen war nie da. Und wir haben jetzt in den letzten Wahlen erlebt, schauen Sie sich die Wahlbeteiligung an, die war deutlich höher als in den Jahren zuvor. Die Parteien der Mitte haben in den Nettostimmen teilweise dieselben Stimmen bekommen wie in den Jahren zuvor. Es sind nur deutlich mehr Leute wählen gegangen. Und es sind halt Leute wählen gegangen, die waren zum Teil seit 30 Jahren gar nicht wählen und wählen jetzt aus Frust gegenüber einer Politik, die sie, so wie sie sie wahrnehmen, nicht ihre Position und ihre Meinung vertritt und wählen dann eine Partei, die ihnen eine einfache Lösung anbietet. Und das ist für die politische Basisarbeit, das ist das total frustrierend. Sie stehen am Infostand, da sagen die Leute, ja, sie sind ein netter Kerl und was sie hier in der Stadt machen, das finde ich auch gut. Aber ich glaube ihnen, also ihrer Parteiführung das nicht und deshalb wähle ich sie nicht.
Ich finde das total interessant. Ich glaube aber, ich bin gerade in Baden-Württemberg unterwegs. Also ich sende aus den alten Bundesländern heute Morgen. Und da habe ich genau das Gleiche gestern mit einem Bürgermeister aus einer wirklich sehr properen, kleinen, süßen Stadt erlebt, der gerade Bürgermeisterwahl hatte. Wiedergewählt ist aber knapp, ja. Also der sehr erfolgreiche 8 Jahre hinter sich hat, aber mit, was weiß ich, 54% jetzt in der Stichwahl gewonnen hat, gerade so, gegen einen Kandidaten von der AfD, der nie da war, aber eine super Digitalkampagne hatte und der hat das Gleiche, also dessen Analyse ist das Gleiche. Ja, er sagt, ich mache hier richtig was. Also ich war auch so ein bisschen, wenn man dann so eine Weile quatscht, dann kriegt man auch mit was genau. Ja, es war wirklich ziemlich beeindruckend. Und er sagt, er macht lieber, statt die Leute ständig bei ihren Gefühlen anzusprechen, weil er glaubt, dass die Leistung sozusagen überzeugt. Und langsam hat er aber den Verdacht, dass doch quasi nur das Gefühlte, ja, also was Sie auch beschreiben, dieses so ein bisschen Dagegensein, das Misstrauen und so, dass das langsam die Oberhand gewinnt. Und zwar, dass da Leute Vertrauen kriegen, die eigentlich gar nichts reißen, auch gar nicht zeigen müssen, dass sie was können oder so. Und also diese Analyse gestern, die fand ich wirklich frustrierend. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich jetzt in dieser kommenden Wahlperiode irgendwie, sagen wir mal, mindestens verändern muss, ja. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass Friedrich Merz jetzt, wenn er antritt, mal eine richtig große Rede hält. Er muss jetzt mal erklären, was er plant und warum er der richtige Kanzler ist, also warum er das meint und was er für das Land erreichen muss. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich finde schon, nach diesem ganzen Hin und Her und Desaster, diesem Platzen der letzten Koalition, diesen wirklich, wirklich reihenweise gebrochenen Wahlversprechen, die ja dem Land zugutekommen durch dieses wahnsinnige Geld, aber trotzdem müssen die Leute auch mal bei ihrem Gefühl abgeholt werden und zwar bei einem Positiven, wenn es geht. So, das ist keine Frage, das war jetzt einfach mal so, das ist gerade mal so aus mir rausgesprungen, ja.
Ja, also ich bin da an einem ähnlichen Punkt und man muss, glaube ich, auch sagen, dass man das auch häufiger wiederholen muss. Und in der politischen Kommunikation merkt man ja regelmäßig, erst wenn einem selbst aus den Ohren rauskommt, hat man die Chance, dass die Botschaft irgendwie bei den Zuhörenden angekommen ist, weil eben die Menschen sehr viele Informationen auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen konsumieren und wir gar nicht wissen, ob die Pressemitteilung, die die Stadtverwaltung Frankfurt-Oder rausgibt, ob die einen signifikanten Teil der Menschen über die klassischen Medien erreicht. Mhm. Deshalb Kommunikation, Kommunikation.
Aber ich will jetzt nicht schon wieder am Anfang das Kind so weit in den Brunnen werfen, dass wir es nicht wieder rauskriegen. Aber Fakt ist ja, Friedrich Merz startet mit unterirdischem Vertrauen, so schlecht ist noch nie ein deutscher Kanzler in seiner Amtszeit gestartet. Sie sind ja Experte für Kommunikation. Wie geht man das jetzt an, um ihn von diesen wirklich desaströsen Vertrauenswerten hinzuhieven dahin, dass Vertrauen genau dieses aufgebaut werden kann? Ich vermute, eine Churchill-Rede, Blut, Schweiß und Tränen wird nicht reichen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Es ist ein beständiges Arbeiten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Friedrich Merz, wie ich ihn im Wahlkampf wahrgenommen habe, der hat mir sehr gut gefallen, weil der im persönlichen Gespräch, auch in der Art und Weise, wie er Themen angesprochen hat, fast immer den richtigen Ton getroffen hat. und dann auch Leute wirklich mitgenommen hat und mit bewegt hat. Das ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen schwierig gewesen. Das ist aber auch ein bisschen dem Format geschuldet, denn auf der einen Seite musste jetzt in relativ oder in sehr kurzer Zeit ein Koalitionsvertrag auf die Beine gestellt werden. Da muss man sich ja auch mal wirklich ganz genau anschauen, die Geschwindigkeit, wie das passiert ist. Da sind wir in den letzten Jahren an deutlich andere Zeiträume gekoppelt gewesen. Das ist verbunden mit einer enormen Konzentration auf das, was dort zu leisten ist und was dort zu kommunizieren ist. Und es ist sehr wenig in meiner Wahrnehmung nach außen gedrungen, an Wasserstandsmeldungen, an Zwischenmeldungen, sodass sozusagen auf dem Marktplatz diskutiert wurde, was auf Zeile 1753 steht. Das ist meines Erachtens gut gelungen. Das ist medial, das ist keine Medienkritik, aber das ist natürlich wenig sexy, weil da kann man wenig drüber berichten. Aber das ist für das politische Handwerk ein echter Stabilitätsfaktor. Und jetzt, nach den Beschlüssen der Parteigremien zu dem Entwurf des Koalitionsvertrages, geht es ins Umsetzen. Dann geht es an die Frage, wer sind die Personen, welche Prioritäten gesetzt und wie werden dann die Ministerinnen und Minister auch ihre Häuser aufstellen, um die ihnen gestellten Aufgaben anzugehen. Und da geht die Kommunikation los. Koalitionsverhandlungen sind nicht der Punkt, um auf Marktplätzen zu stehen. Auf Marktplätze geht man danach wieder oder in die Medien, zu den Menschen, übers Handy, auf die heimische Couch.
Ich habe noch eine Frage, eine Infrastrukturfrage, Herr Jungans. Überall brechen ja gerade die Brücken zusammen, ne? Berlin, Dresden, jetzt Magdeburg. Wie geht's denn Ihrer Brücke da in Frankfurt, zwischen Frankfurt und Zwobitze?
Der geht's gut.
Das Punkt. Ist doch mal was. Das ist schön, das freut mich.
Nee, der geht's wirklich gut. Die ist auch noch nicht so alt wie vergleichbare Brücken. Und die ist in einem guten Zustand.
Man soll immer mit positiven Dingen aufhören. Wenn das jetzt nicht ein harmonischer Ausblick ist. Der Brücke
Oder?
Geht's gut.
Der geht's gut, Punkt. Ja, das ist schön.
Klaus Junghans, Bürgermeister, erster Beigeordneter von Frankfurt an der Oder. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren heute Morgen.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Und danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Und zum Schluss wiederhole ich gerne nochmal unsere Bitte an euch. Wer mit uns in 14 Tagen diskutieren will am 2. Mai vormittags, der schreibe uns, schick uns eine Sprachnachricht an wahlkreis-ost@mdr.de. Was läuft aus eurer Sicht falsch? Wo haben wir hier im Wahlkreis noch nicht richtig hingeschaut? Oder auch, diese Chancen seht ihr für die neue Bundesregierung? Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie das Vertrauen, über das wir gerade eben gesprochen haben, wieder wachsen kann oder ob das Vertrauen so zerstört ist, dass es auch alles nichts mehr wird und wir uns eigentlich einnageln können. Wahlkreis-ost@mdr.de und unseren Podcast Wahlkreis Ost in 14 Tagen wieder werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.